Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
So, ich hoffe, dass ihr alle eure Zettel habt. Die braucht ihr erst nachher, also die könnt ihr noch einen Moment zur Seite legen. Ich werde euch dann sagen, wenn das soweit ist. Für alle Gäste, mein Name ist Jürgen Fischer. Wir lesen als Gemeinde durchs Neue Testament. Wir sind gerade im Römerbrief und wir sind dort in Kapitel 12 angekommen. Ich möchte am Anfang aus der Vogelperspektive euch mal den Römerbrief darstellen, soweit wir jetzt sind. Ganz grob kann man sagen, dass der Römerbrief dreigeteilt ist. Das ist einmal die Kapitel 1 bis 8. Damit haben wir uns schon ein bisschen beschäftigt. Da wird das Evangelium beschrieben. Evangelium heißt, ganz am Anfang im Römerbrief geht es darum, dass der Mensch verloren ist, dass er sich selber nicht retten kann. Und dann, nachdem das für alle Gruppen durchgespielt wird, am Anfang vom Römerbrief, kommt Paulus dahin, dass er sagt, okay, die Lösung, wie kann denn jetzt der Mensch, der sich selbst nicht retten kann, gerettet werden? Und die Lösung ist Glaube, Glaube an Jesus. Und mit diesem Glauben, zumindest da, wo er echt ist. Das muss ich ein bisschen jetzt nachschieben, weil wir natürlich in einem Land mit Millionen und Abermillionen von Namenschristen leben, die das, worüber wir hier reden, nicht im Ansatz kennen. Die zwar irgendwie denken, sie wären mit Gott verbunden, aber in Wirklichkeit weit von Gott entfernt sind. Bei denen, die wirklich bekehrt sind, kommt mit der Bekehrung eine neue Lebenskraft in ihr Leben, ein ewiges Leben. Und dieses ewige Leben, das hat im Zentrum den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der, der im Gläubigen wohnt. Kann ich bitte die nächste Folie haben? Schau mal, du bist zur ersten zurückgesprungen. Nein, die da. Die Überblicksfolie bitte. Danke dir. Also, wir sind im ersten Block, ja? Also mit dem Heiligen Geist kommt jetzt etwas ins Leben der Gläubigen hinein. Es kommt Kraft hinein. Es kommt Leitung hinein. Der Geist Gottes möchte uns kräftigen, leiten. Er möchte uns versichern, dass wir Kinder Gottes sind. Und er ist bereit, an den Stellen, wo wir kraftlos sind, für uns einzuspringen, sogar für uns zu beten. Das sind die Kapitel 1 bis 8, das Evangelium. Und dann Kapitel 9 bis 11, da geht es im Kern um die Frage, wie kann das eigentlich sein, dass die Verheißungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, dass so wenige Juden diese Verheißungen wahrgenommen haben. Warum haben so wenige das angenommen, das Evangelium? Sind diese Verheißungen hinfällig geworden? Und Paulus sagt, nee, die erfüllen sich schon. Aber halt bei den Israeliten, die sich auf dieses Konzept der Glaubensgerechtigkeit einlassen. Wer das nicht will, wer von sich aus so durch das Halten der Gebote sich selber retten will, der ist halt mit Israel nicht gemeint. Der wird aus dem Ölbaum Israel ausgebrochen. Und dann landen wir in den Kapiteln 12 bis 16. Das sind überschrieben die Praxis des Glaubens. Das davor, die Kapitel sind theologisch-theoretisch. Also wenn du gar nichts verstanden hast, und das verstehe ich gut, bei den ersten zwei, dreimal Römerbrief lesen, da liest man drüber und denkt, was willst du von mir? Das ist okay. Aber jetzt, die nächsten vier Kapitel, die werden so richtig nice. Da geht es um die Frage, okay, wenn ich jetzt das verstanden habe mit dem Evangelium, wenn ich jetzt bekehrt bin, wenn ich jetzt auch ein bisschen das mit dem Heiligen Geist schon irgendwie durchschaue, was heißt das jetzt ganz praktisch für mich? Was heißt es eigentlich, als Christ zu leben und da Vollgas zu geben? Und da wollen wir weitermachen, deswegen Römer Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. So, mit Brüdern sind hier die Christen gemeint. Man könnte auch übersetzen Geschwister. Warum sind wir Geschwister? Weil wir als Christen alle Kinder Gottes sind und zur Familie Gottes gehören. So, was will Paulus hier? Wie gesagt, komplett neuer Abschnitt, Praxis. Und er fängt damit an, dass er sagt, ich möchte, dass ihr eine Sache versteht. Ich möchte, dass ihr etwas opfert. Und zwar möchte ich, dass ihr eure Leiber opfert. Und mit Leiber ist hier das ganz normale, sichtbare Leben gemeint, okay? Wir sollen unser sichtbares Leben reden, gucken, zuhören, tun. Das sollen wir Gott opfern. Warum? Weil das unser vernünftiger Gottesdienst ist. Unser Leben, Gott zu opfern, ist vernünftig und logisch. Es ist die einzig sinnvolle Antwort, die ein denkendes Wesen auf das geben kann, was Gott getan hat. Und deshalb ermahnt Paulus hier seine Zuhörer eben nicht über seine apostolische Autorität, sondern er sagt, ich ermahne euch durch die Erbarmungen Gottes. Nicht, ich ermahne euch, weil ich Apostel bin und Gott mich eingesetzt hat und ihr bitteschön macht, was ich sage, sondern Gottes Barmherzigkeit im Umgang mit Sündern, die völlig zu Recht Richtung Hölle unterwegs waren. Diese Dinge wie Kreuz, wie die Rettung aus Glauben, wie die Liebe Gottes, das persönliche Nachgehen. Wisst ihr, einfach nur diese verschwenderische Liebe Gottes zu den Sündern und Feinden. Wenn man die einmal verstanden hat, einmal begriffen hat, was ist da eigentlich passiert? Weil Gott sich meiner erbarmt hat. Weil er meine Zerrissenheit und meine Verlorenheit gesehen hat und trotzdem sich mir zugewandt hat. Trotzdem bereit war, mir zu helfen, dass ich das Evangelium verstehen konnte, dass ich Sünde loslassen konnte, dass Gott über Jahrzehnte hinweg durch die Stürme der Zeit treu mit mir unterwegs war, dass er mich verändert, mir Vergebung geschenkt hat, Erlösung geschenkt hat, Weisheit geschenkt hat, Kraft geschenkt hat, dass Jesus mich wollte. Mich. Wisst ihr, ich mag mich manchmal selber nicht. Und dass er mich sieht und sagt, ich will dich. Dass dieses, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, dass das mir galt. Dass er für mich am Kreuz hing. Dass er für mich verspottet wurde und ausgegrenzt und geschlagen und hingerichtet, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, damit ich ewiges Leben finde. Wenn Gott für mich all in gegangen ist, wisst ihr, dann gibt es genau eine Antwort. Eine einzige Antwort, die irgendwie logisch ist und vernünftig und konsequent und angemessen. Und das ist, mein Leben wird zum Opfer. Er ist für mich gestorben. Ich bin bereit, für ihn zu sterben. Er hat für mich gelitten. Ich bin bereit, für ihn Leid auf mich zu nehmen. Er hat gelebt, um mich zu retten. Und ich bin bereit, in diese Mission einzusteigen, die er angefangen hat, um sie in dieser Welt voranzutreiben. Das ist die einzige logische, vernünftige, konsequente und angemessene Antwort auf die Tatsache, dass Gott Mensch wird und am Kreuz für meine Schuld gestorben ist. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Mein Leben wird zu einem lebendigen, heiligen, Gott wohlgefälligen Opfer. Es ist lebendig, weil damals, wenn man Opfer gebracht hat, muss man sagen, waren das ja meistens Tiere. Ja, und diese Tieropfer waren halt nicht so lebendig. Ja, die wurden vorher geschlachtet, die wurden teilweise gegessen. Das ist natürlich nicht, was Gott will. Deswegen sind wir ein heiliges, lebendiges Opfer. Und wir sind heilig in dem Sinne, dass wir unserem Körper nicht länger erlauben, sich an Sünde zu verunreinigen. Und dieses Opfer ist nicht nur lebendig und heilig, es ist Gott wohlgefällig. Wisst ihr, du kannst Gott etwas geben. Ja, man hört manchmal, wir könnten Gott nichts geben, aber das stimmt nicht. Hier an der Stelle möchte Gott etwas haben. Gott hat Wohlgefallen an einem Leben, das ihm als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung gestellt wird. Du kannst Gott etwas zurückgeben. Du kannst ihm dein Vertrauen schenken und du kannst anfangen, für ihn zu leben, mit deinem ganzen Leben. Und wenn du dich fragst, wie geht das denn? Dann gehen wir einen Vers weiter. Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist der Vers, der uns zeigt, wie das geht, dass man sein Leben Gott als Opfer weiht. Ja, also einerseits fasziniert mich sein Erbarmen, mich fasziniert seine Liebe. Und jetzt, wenn ich Opfer werden will, was ist das Erste, was ich verstanden haben muss? Und das Erste, was ich verstanden haben muss, heißt, ich darf nicht länger gleichförmig dieser Welt sein. So, wie tickt die Welt, in der wir leben? Wir alle leben in einer Welt, da geht es zuerst einmal um den Spaß. Es geht um Materialismus, darum, sich selber darzustellen und natürlich immer im besten Licht, logischerweise. Ja? Man nimmt die beste Seite von einem. Es geht darum, autonom zu sein, selbstbestimmt. Sexualität so auszuleben, wie es mir gefällt, weil ich meinen Gefühlen vertraue. Und ich muss dann immer schmunzeln, bei alledem steht da noch der Buddha im Garten, ja, und die Leute verplempern ihre Zeit mit Handy, PC-Spielen und Lieblingsserien. Und jetzt kommt Detox. Das heißt, all das, ich bekehre mich, Detox. All das, was diese Welt ausmacht, all diese Götzen, die mein Leben geprägt haben, müssen auf den Prüfstand. Das ist von der Pornosammlung auf der einen Seite bis zum Instagram-Account. Das geht vom Karrieretraum bis zum Freundeskreis. Das geht vom Lustshoppen bis zum Dauerstreaming. Das geht vom Fitnesskult bis zu der Angst, etwas zu verpassen. Alles muss auf den Prüfstand. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Also mit meiner Bekehrung denke ich mein Leben neu. Und ich finde das eine irre Herausforderung, weil ich den Eindruck habe, das predigt kaum mehr einer. Bin gerade dabei, mich mit modernen Götzen zu beschäftigen, darf dann dem nächsten Seminar geben. Das wird total spannend. Ja. Mit der Bekehrung denke ich mein Leben neu. Völlig neu. Jesus ist jetzt Herr. Nicht mehr der letzte Trend, nicht mehr die Peer Group, ja, nicht mehr die Gesellschaft. Jesus wird jetzt zum Herrn in meinem Leben. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Frage, wie? Wie verwandle ich mein Leben? Wie werde ich überhaupt Christ? Ja, Bekehrung ist eine Sache, aber was kommt denn dann? Naja, durch die Erneuerung des Sinnes. Es fängt im Denken an. Was muss neu werden? Naja, ich muss verstehen, was Gott will. Vorher wusste ich, was ich will und was diese Welt will. Und jetzt muss ich verstehen, was Gott will. Dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Ja, warum muss ich das prüfen? Naja, weil all die Dinge, die Gott nicht will, in meinem Leben nichts mehr zu suchen haben. Ganz einfach. Und deswegen muss ich prüfen, was will Gott? Und woran mache ich das fest, was Gott will? Naja, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Es ist gut, es gefällt Gott und es ist, und jetzt Achtung, vollkommen ist der Begriff, aber der griechische Begriff vollkommen hat nichts mit Fehlerlosigkeit zu tun, nichts mit Perfektion, sondern es geht darum, dass etwas reif ist, dass etwas erwachsen ist, dass etwas dem Ziel oder der Aufgabe entspricht. Also ein Leben für Gott orientiert sich nicht an der Welt und an ihren sündigen Idealen, sondern daran, Gutes zu tun. Gott zu gefallen, geistlich zu wachsen. So einfach. Wenn du sagst, ich möchte für Gott leben, okay, dann weihe dein Leben Gott als Opfer. Nimm dein ganzes Leben und lege es Gott auf den Altar und sag, ich möchte Sünde meiden und ich will so leben, dass ich Gott nicht enttäusche. Ich möchte Gott nicht mit diesem Leben enttäuschen. Er ist am Kreuz für mich verreckt. Und ich möchte abtreten von dieser Welt und zurückschauen auf ein Leben, wo ich sage, da hast du ein Leben, was deinen Tod wert war und wo ich nicht meinen Karrieretraum und meine kleinen, billigen, blöden Ziele verwirklicht habe. Das wäre Opfer, Opfermentalität. Bin bereit, ich möchte Gott nicht enttäuschen, möchte geistlich reif werden, möchte kluge Entscheidungen treffen. Häng mich rein und lass den ganzen Blödsinn sein. Und jetzt wird es spannend. Bis dahin ist noch nicht ganz klar, ja, wie macht Gott das denn? Und es ist jetzt deshalb spannend, weil solch ein Leben gelingt nur in Gemeinschaft. Wir hatten das heute Morgen schon, ja? Ihr hört jetzt quasi die Botschaft das zweite Mal. Also, die haben eine andere Predigt gehört, aber gleicher Inhalt. Das Leben mit Gott gelingt nur in Gemeinschaft. Und damit wir checken, wie wichtig Gemeinschaft ist, hat Gott sich Gemeinde ausgedacht und hat Gemeinde so organisiert wie einen Organismus, wo jeder mit unterschiedlichen Gaben begabt ist. So, wir fangen in Vers 3 an. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Kennt ihr 2. Petrus 3, wo Petrus schreibt, dass manches in den Briefen von Paulus schwer zu verstehen ist? Das ist so ein typischer Paulus-Satz, wo du sagst, was willst du von mir? Ich breche das mal runter, okay? Erster Gedanke. Denn ich sage jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Paulus spricht hier zu den Geschwistern einer Gemeinde. Und was sollen die tun? Sie sollen sich selber nicht zu wichtig nehmen. Also die Botschaft lautet, sei nicht stolz. Vor allem dann nicht, wenn du den Eindruck hast, dass du für die Gemeinde ein bisschen unverzichtbarer bist als für vielleicht andere. Weil du einfach ein bisschen mehr Begabungen hast, wo du merkst, du bist schon mehr so ein bisschen Scharniergestalt, du hältst das schon so ein bisschen zusammen. Du darfst dich an deinen Begabungen freuen, du darfst dich an deinem Einsatz freuen, du darfst dich an dem freuen, was Gott durch dich wirkt. Nur nimm dich bitte nicht zu wichtig. Okay, freu dich, aber bleib da stehen, wo es, okay. Was soll ich stattdessen tun? Sei nüchtern, denk nach. Das ist jetzt der zweite Gedanke. Der erste, sei nicht stolz. Der zweite, ich lese nochmal hier einen Teil von dem Vers, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei. Das ist dieses Denk nach. Worüber? Wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und mit dieser Formulierung Maß des Glaubens, da ist verbunden meine Begabung plus die Reichweite meiner Begabung. Gott hat mich begabt und hat meiner Begabung eine Reichweite gegeben. Also statt zu denken, ich bin unverzichtbar für diese Gemeinde und ich bin sowieso viel geistlicher als alle anderen, soll ich über meine Begabungen nachdenken, das ist richtig wichtig. Und dann soll ich mir die Frage stellen, was hat mir Gott da gegeben und wie kann ich das für andere einsetzen? So, warum ist das so wichtig, dass ich mir darüber Gedanken mache? Naja, damit ich in der Gemeinde meinen Platz finde. Wir wollen doch tun, was Gott will, oder? Was will Gott? Gott möchte, dass jeder Christ als begabtes Kind in seiner Familie in einer lebendigen Gemeinschaft seinen Platz findet und dort mit seinen Gaben dient. Ich gehe nochmal zurück. Der erste Punkt war, weil mich Gottes Erbarmen so unglaublich flasht, reagiere ich auf die einzig sinnvolle Weise. Alles andere ist einfach Unsinn. Ich weihe ihm mein ganzes Leben. Also ich sage nicht einfach nur, Herr Jesus, ja, ich gehe nicht nur in emotionalen Liedern so, Lord, ja, sondern ich lebe es auch. Das eine ist Rumgequatsche, das kann jeder. Und das andere ist, ich packe dazu ein Leben, wo Jesus wirklich Herr ist. Wenn Jesus sagt, du biegst hier rechts ab, dann biege ich rechts ab, Punkt. Warum? Er ist Herr. Das hat damit zu tun, dass er in mein Leben hineinreden darf. Zweitens, mit meiner Bekehrung drehe ich mich um 180 Grad Richtung Gott. Früher war ich so wie alle anderen. Früher hat mich interessiert, was die anderen von mir wollen. Jetzt interessiert mich Gott. Früher war Schlechtigkeit, es musste mir gefallen, Hauptsache Spaß, egal wie kindisch. Jetzt möchte ich das Gute. Jetzt möchte ich Gott gefallen. Jetzt möchte ich auf eine kluge, reife Weise Gottes Reich bauen. Das waren die ersten beiden Punkte. Jetzt kommt der dritte Punkt nochmal. Jetzt schaue ich, wo hat Gott mich begabt, um mich mit meinen Begabungen in dieses Uhrwerk Gemeinde einzubringen. Kennt ihr diese Uhrwerke mit so ganz, ganz vielen Rädern drin? Ja? Die braucht man alle. Keine Ahnung warum, aber die braucht man echt alle. Und du bist Du bist so ein Teil dieses Räderwerks. Du gehörst dahin. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Geistliche Effektivität braucht Geschwister und ich brauche sie und sie brauchen mich. Du wirst als Solochrist nichts reißen. Ich habe eine längere Liste von Leuten in meinem Kopf, die irgendwann mal sich bekehrt haben und dann keinen Anschluss wirklich an Gemeinde gefunden haben. Und das war nie wirklich auf Dauer lebbar. Das geht nicht. Die sind irgendwann alle irgendwie entweder komisch geworden oder vom Glauben abgefallen. Du brauchst Gemeinde. Du brauchst die anderen. Du kannst nicht ohne die anderen. Vers 4 und 5. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Das ist der Kerngedanke. Wir sind ein Körper und in einem Körper gibt es viele Körperteile und die sind ganz unterschiedlich. Da gibt es so richtig kräftige Körperteile, so wie den Oberschenkel. Und da gibt es so schwächere Sachen, wie das Trommelfell. Ja. Da gibt es so ganz auffällige Sachen, ja, wie die Augen. Und dann gibt es so die weniger auffälligen, wie die Bauchspeicheldrüse. Und trotzdem, du brauchst die alle. Und so funktioniert eben Gemeinde. Wie wir in einem Körper viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben. Stimmt. Die Leber macht nicht dasselbe wie die Füße. Die Hand macht tatsächlich nicht dasselbe wie die Lymphknoten. Wusstet ihr das? Und so machst du nicht dasselbe wie der neben dir sitzt. Gott, so wie wir in einem normalen Körper, wir können auf keinen Körperteil verzichten, wir brauchen alle. Und so brauchen wir in der Gemeinde auch alle. So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Gemeinde ist, wenn es vernünftig funktioniert, ein Organismus, wo nicht 5 Leute den ganzen Verein rocken und die anderen konsumieren, sondern wo 95% mitmachen. Und dann gibt es immer ein paar, die sagen, ich habe keine Kraft, kein Problem, dich tragen wir durch. Das gehört nämlich auch mit dazu, einander zu tragen, einander zu trösten. Auch mal zu sagen, du darfst jetzt schwach sein, du musst jetzt hier nichts mehr reißen, weil wir sind für dich da. Das wäre die Idee von Gottes Gemeinde. So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, Gemeinde als Organismus, viele Leute, die Gott zusammenstellt. Ich habe mich doch euch nicht ausgesucht. Meint ihr, ihr werdet in meinem Team? Ganz ehrlich? Ich wäre auch nicht in eurem. Ja? Aber Gott überlegt sich da was und sagt, hey, die gehören zusammen, das macht irgendwie Sinn. Er stellt das zusammen, einzeln aber Glieder voneinander. Ein Organismus, viele Körperteile. Und deswegen gilt, was hier in Kapitel 12, Vers 6 dann steht, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Also wenn du bekehrt bist und wenn Gott dir seinen Geist gegeben hat und du eine Gabe hast, dann setz die ein. 1. Petrus 4, Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Möchtest wissen, was Gott für dein Leben will? Das will er. Er hat dir eine Gabe gegeben, er möchte, dass du damit dienst. Und das ist verschiedenartig. Also schau nicht, was macht der andere? Du musst schauen, was kannst du. Ich finde das ziemlich simpel. Du bekehrst dich, Gott gibt dir seinen Geist und er gibt dir in seinem Reich eine Aufgabe. Und für die Aufgabe, die du hast, dafür begabt er dich. Also vorher ging es mir um mich, jetzt geht es mir darum, dass ich mir die Frage stelle, was will Gott? Jetzt geht es darum, was bringt sein Reich am meisten voran? Und ich möchte mit euch eine Übung machen, deswegen habt ihr einen Zettel dabei. Und der ist ein bisschen wilder geworden, seht mir das nach. Also, es geht ja um die Mitarbeit in der Gemeinde. Und ich möchte, dass ihr ganz kurz überlegt, okay, inwiefern habe ich den Platz für mich schon gefunden? Genau, also, auf der linken Seite, die Spalte, inwiefern habe ich den Platz schon gefunden? Okay, also das kann sein, ich weiß noch gar nichts, das wäre ganz unten, ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wofür Gott mich haben will, oder ist es eher unklar, teilweise klar, ziemlich klar, ich habe den Platz schon gefunden. Okay, wie gut weiß ich, wo ich hingehöre? Das hat ein bisschen was damit zu tun, wie gut kenne ich mich, meine Begabungen und so weiter. Und dann oben, 1, 2, 3, 4, 5, das ist jetzt nicht mehr, wie klar ist mir der Punkt, wo ich hingehöre, sondern das ist Dienstbereitschaft. Wie bereit bin ich denn, das, was Gott mir an Gaben gegeben hat, einzubringen? Kaum bereit, eher passiv, grundsätzlich bereit, engagiert, sehr engagiert. So, möchte bitten, dass ihr jetzt den Kringel macht, euren persönlichen Kringel. Also, wo stehst du? Und es geht nicht darum, dass ihr alle nach ganz links oben kommt, rechts oben kommt, okay? Ja? Also darum geht es nicht. Steht auch im drin. Müsst ihr nochmal in Ruhe nachlesen. Also mach mal den Kringel. Wo stehst du? Habe ich den Platz gefunden? Wie sehr bin ich überhaupt bereit, mich einzubringen? Und es geht nicht darum, jemanden zu dissen. Es geht darum, dir einfach ein paar Sachen zu zeigen. Hat jeder den Kringel gemacht? Ihr habt noch keinen. Ha? Okay. Genau. Wer kein Blatt hat, nehmt den QR-Code, da findet ihr das gesamte Material. Also dieser QR-Code führt euch zu dem Material, wenn ihr nichts habt. Mach mal deinen Kringel. Wo stehst du? Okay, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt brauchst du dein Handy. Und jetzt folgst du dem QR-Code. Der QR-Code führt dich zu deinem, ich habe da ein Wort für irgendwie, keine Ahnung. Genau, führt dich zu der Marke. Habt ihr den QR-Code? Ist offen? Genau. Wenn ihr runterscrollt, findet ihr zu jeder einzelnen Figur, zu jeder einzelnen Beschreibung hier eine genauere Beschreibung. Also mal runterscrollen und dann findet ihr euren Typ. Ihr habt ja was eingekringelt. Ihr seid ja irgendwas, okay? Da geht ihr jetzt hin. Also da, wo du gekringelt hast, du suchst den Typus jetzt ganz unten. Seite 3 und 4. Ihr wisst, was ihr tun sollt? Einkringeln, jetzt QR-Code. Habt ihr es? Genau. Hast du eingekringelt? Sehr gut. Und jetzt lest ihr euch nur euren Typus durch. Und wenn ihr da ein bisschen schwierig, lest es einander vor von mir aus. Reicht die Handys durch, wenn jemand noch eins braucht? Normalerweise heißt es immer Flugmodus nicht einschalten. Jetzt. Also, ihr lest das durch. Da findet ihr eine Beschreibung von dem Typus. Und ihr seht, wie es weitergehen könnte. Was wäre für euch der nächste Schritt, um sinnvoll an der Stelle, wo ihr jetzt in der Gemeinde steht, weiterzumachen? Macht euch davon einen Screenshot und denkt darüber nochmal nach. Was ist der logische nächste Schritt für mich in der Gemeinde, wenn ich dienen möchte, dass ich dann mir überlege, was mache ich jetzt, damit ich weiterkomme an der Stelle? Dass wir nicht irgendwie an der Stelle treten und sagen, ich will gar nicht weiterkommen, ich will gar nicht wachsen. So, hat jeder jetzt gefunden, hat es gelesen, Screenshot gemacht, um da zu Hause nochmal drauf zu schauen? Okay, gut. Jetzt gehen wir weiter. Zurück zu eurem Blatt. Eine Minute, dass ihr die Regler noch hier unten, Aufgabe 3 bitte macht. Achso, für alle Gäste, das habe ich nicht gesagt, ihr könnt gleich zur Aufgabe 5 springen. Aber stand ja da. So, also die Matrix, bitte die Matrix ausfüllen. Da gibt es immer einen Kringel. Siehst du das? Hier unten. Genau, also, ihr stellt euch jetzt die Frage, Begabung erkannt, unklar oder klar, wo stehe ich? Aufgabe 3. Und es ist klar, wenn du sagst unklar, dann ist das ein Gebetsanliegen, ja? Oder Aufgabe passt zu meinen Gaben. Passt das, was du tust, zu der Begabung, die du hast? Verbindlichkeit in der Mitarbeit. Bin ich unverbindlich oder bin ich zuverlässig? Belastungsmaß, mache ich zu viel oder zu wenig? Das ist das Einzige, wo du in der Mitte ankringeln musst. Wollte ich nur mal sagen. Eigeninitiative. Muss ich immer gefragt werden oder sehe ich selbst, wo ich gebraucht werde? Ja, du bist Eigeninitiativ, das weiß ich schon. Raum für andere. Mache ich Dinge lieber selber oder befähige ich andere? Anspruchshaltung. Denke ich, dass die Gemeinde mir dienen soll oder möchte ich anderen dienen? Entwicklungsbereitschaft. Bin ich irgendwie sehr festgelegt in dem, was ich denke, oder bin ich lern- und korrekturbereit? Und ich habe für euch dann zum Nacharbeiten noch den Workaholic und den Schmarotzer beigefügt, damit ihr den nochmal nachlesen könnt. Zu Hause macht ihr Folgendes. Ihr geht das nochmal in Ruhe durch und füllt, dann kommt Punkt 4, okay? Punkt 4 für mich persönlich. Du überlegst dir, wo stehe ich und was wäre für mich der nächste Schritt? Das müsst ihr nicht jetzt machen, da fehlt uns die Zeit für. Aber bitte macht das zu Hause. Geht nochmal durch. Wo habe ich den Kringel gesetzt? In der Datei, was sagt mir die Datei, was für mich klug wäre? Dann diese ganzen Regler sich mal anschauen und dann überlegen, was wäre für mich der nächste Schritt, der nächste sinnvolle Schritt? Und das kann sein, weniger tun. Das kann sein, etwas anderes tun. Das kann sein, auf die Ältesten eine Idee haben, wie es ist. Das kann sein, auf Jenny zugehen und sagen, ich würde mal 2, 3 Sachen gern ausprobieren. Kann ich da mal irgendwo reinschnuppern? Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Das werdet ihr sehen, wenn ihr die unterschiedlichen Typen mal in Ruhe durchliest. Wichtig ist nur, und das ist mir wichtig, dass du nicht hier sitzt und sagst, jo, Gemeindesorganismus, tschakka. Und nächste Woche erinnerst du dich nur noch dran, dass es Kaffee und Kuchen gab. Ganz genau. Da hat sich nichts getan in deinem Leben. Und du bist genauso wie vorher. Nein, bitte mach es irgendwie persönlich. Kommen wir zum Schluss. Römer 12, die Verse 6 bis 8. Nee, da sind wir noch nicht ganz. Sorry, noch mal ein bisschen zurück. Brauchen wir noch nicht. Gib mir die davor noch mal. Römer 12, Vers 6. Wir sind ein Organismus. Was braucht es bei dem ganzen Denken vor allem? Das haben wir am Anfang in Vers 3 gelesen. Wir brauchen Besonnenheit. Das heißt, wenn jemand hier sitzt und denkt, ich brauche die anderen nicht, weil ich ja so begabt bin und so autonom bin und mich sowieso nicht unterordnen und mir sowieso nichts sagen lassen möchte, dann lass mich dir von hier vorne sagen, das ist nach dem Text ein bisschen dumm. Denk nicht, hinten gebührt. Wenn Paulus sich darauf freut, bei den Römern mitgetröstet zu werden, naja, dann ist das halt einfach mal so. Du brauchst die anderen. Das mag da irgendwo da draußen in der Welt so ein paar Bulldozer, Pioniermissionare geben, die vielleicht niemanden brauchen. Aber ich glaube, wir alle sind anders. Gott will, und das ist sein Wille, Gott will keine Einzelkämpfer. Er möchte, dass wir nicht gleichförmig dieser Welt werden. Und die Welt, aus der wir kommen, die feiert Individualismus, Autonomie und Eigenwilligkeit. Und Gott sagt, schmeiß das aus deinem Leben raus. Ich will nicht dieses individualistische, eigenwillige Autonome. Ich will, dass du dich einer Gruppe einfügst, dich unterordnest, Teil einer Gemeinschaft wirst, die Begabung erkennst, die ich dir gegeben habe und sie in aller Demut und mit allem Fleiß in dieser Gemeinschaft einbringst. Darum geht es. Und deswegen mein Tipp, bring dich in Gemeinde ein und zwar immer mehr. Bleib dabei, egal wie schräg die Typen sind, die dir da begegnen. Ob dir die Musik gefällt und die Bibelübersetzung gefällt und die Hauskreise gefallen oder keine Ahnung, es spielt alles keine Rolle. Du bist nicht hier wegen der anderen. Du bist nicht der anderen wegen hier. Du bist hier, weil Gott dich hier hergestellt hat. Das ist Gott, der dich hier haben will. Und ich weiß, wie oft ich an Gemeinde selber ein bisschen verzweifelt schon bin und mir dachte, boah, was soll das? Und ich habe auch Gemeinde noch nicht ganz verstanden, aber eins habe ich verstanden, das funktioniert seit 2000 Jahren. Und deswegen glaube ich einfach daran, dass Gott weiß, was er tut. Und jetzt kommen die Verse 6 bis 8 zum Schluss. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Wir fliegen einmal drüber. Ich möchte euch nur diese Gaben, die fürs erste Jahrhundert typisch waren, einmal kurz zeigen. Es gibt mehr Gaben, als hier stehen. Es gibt auch Gaben, die stehen überhaupt nicht im Neuen Testament. Und die gibt es trotzdem, zum Beispiel, was weiß ich, Kindergottesdienst, evangelistische Outreaches machen, ja, Audiotechnik bedienen, Kuchen backen. Findet ihr nirgendwo als Gabe im Neuen Testament, ist aber definitiv da und wichtig. Das heißt, es gibt mehr Gaben, als die Bibel beschreibt. Und das, was hier beschrieben wird, das sind die Gaben fürs erste Jahrhundert. Und auch wenn Paulus keine abschließende und keine vollständige Liste präsentieren möchte, er greift die Gaben raus, von denen er denkt, dass die Römer wissen, worüber er redet. Und er macht das, damit er die Unterschiedlichkeit der Gaben zeigt. Wir gehen die mal durch. Weissagung, da hat jemand eine prophetische Begabung. Das heißt, er bekommt immer wieder Träume und Visionen von Gott, um die anderen Leuten weiterzusagen. Dann steht da Dienst. Da ist jemand praktisch begabt. Lehre, da kann jemand einen biblischen Zusammenhang gut erklären. Ermahnung. Das Wort kann auch Trost oder Ermunterung bedeuten. Es geht hier um Seelsorge. Da findet jemand einfach das richtige Wort für die richtige Situation. Abgeben, das ist die drolligste Gabe. Abgeben heißt, da kann einer gut mit Geld und spendet gerne größere Summen. Dann denkst du, das ist auch keine Gabe. Doch, steht da. Wie gesagt, hätte ich mir nicht, so dieses Vorstehen, da ist jemand ein guter Leiter. Barmherzigkeit, da ist jemand, der mit Rat und Tat einfach immer da ist, wenn jemand das braucht. Seht ihr die Spannweite? Die Spannweite, die da irgendwie geht von Propheten über Handwerker und Bibellehrer, über Menschenkenner und Wohltäter und Leiter bis hin zum barmherzigen Samariter. Das ist die Spannweite der Begabungen von Leuten im Neuen Testament in einer Gemeinde. Das ist alles dabei. Und das ist mir wichtig. Da ist nämlich alles dabei und da ist jeder dabei und du bist da auch dabei. Und deswegen letzte Folie. Was nehmen wir mit? Erstens, Gottes Erbarmen führt zu unserer Hingabe. Das ist der erste Punkt. Das ist die einzig logische Konsequenz. Zweitens, Hingabe führt zur Veränderung. Weil Gott ein heiliges Opfer will, das fängt im Denken an und dann kommt das Tun. Drittens, Veränderung geschieht in Gemeinschaft. Damit Gemeinschaft funktioniert, braucht es unterschiedliche Gaben. Deswegen bekommt jeder was. Und diese Gaben sind wiederum zum Dienen da. Bis dahin. Sorry, dass das Ding ein bisschen komplex war, aber ihr dürft es in Ruhe zu Hause nacharbeiten.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.